Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Christina und die Pia ist zu diesem Zeitpunkt oder dem Zeitpunkt dieser Aufnahme bei einer wichtigen Fortbildung, nämlich zu den Neuerscheinungen, die rund um den Oktober herauskommen für die im Oktober anstehende Frankfurter Buchmesse. In der letzten Folge haben die Pia und ich unsere Sprachgeschichte mit euch geteilt und euch erzählt, warum wir beide Englisch sprechen und dem ein oder anderen oder der ein oder der anderen hoffentlich ein paar Inspirationen mitgegeben, wie man den Start in eine andere Sprache findet. In der heutigen Folge wird es einmal mehr um das Thema Mehrsprachigkeit gehen, diesmal jedoch nicht nur aus persönlicher Sicht, sondern aus kulturhistorischer und vor allen Dingen bibliothekspädagogischer Sicht. Wie bereits angekündigt, habe ich mir dafür extra Hilfe geholt, nämlich einer Expertin. Heute ist unsere liebe Kollegin, die Veronika, bei uns. Veronika, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo.
Möchtest du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen, ihnen vielleicht einmal sagen, was deine Rolle bei uns im Haus ist?
Ja, ich bin Bibliothekarin hier im Haus mit dem Schwerpunkt Zielgruppenarbeit. Das ist für uns so ein ganz geläufiges Wort. Ich sage vielleicht ganz kurz, was wir darunter verstehen. In der Bibliothek bieten wir ja nicht nur Medien zum Verleih an, wir bieten auch alle möglichen Veranstaltungen und Angebote zum Mitmachen, zum Dabeisein, zum Zuhören, zum Diskutieren, zum Lernen, zum Philosophieren für unser Publikum an, zum Dabeisein für verschiedene Zielgruppen. Das sind einerseits Kinder und Jugendliche, das sind aber auch Erwachsene, Menschen mit spezifischen Bedürfnissen, wie zum Beispiel Menschen mit Deutsch als Zweitsprache, Senioren und Seniorinnen. Aber im Grunde gehört jeder zu und jede zu irgendeiner unserer Zielgruppen. Und wir entwickeln da spezifische Angebote auf verschiedenen Ebenen. Und das ist eigentlich meine hauptsächliche Aufgabe hier im Haus.
Genau. Und du machst all diese schönen Sachen. Zum Beispiel jetzt hat es natürlich mit Hilfe von anderen KollegInnen, die das auch fleißig organisiert haben. Den Viktor kennt ihr schon, der war ja schon bei uns im Podcast auch. Das Sprachcafé zum Beispiel gegeben.
Und ja, das ist eine Sache, die wir begonnen haben in unserem Zielgruppenteam vor 3 Jahren. Der sogenannte Sprachaperitivo, wo wir einmal im Jahr, immer im Herbst, im September, dazu einladen, mit zu plaudern in einer Sprache, die jedes Mal eine andere ist. Wir hatten bereits Italienisch zu Gast. Wir hatten letztes Jahr eine englische Tea Time. Und wir hatten jetzt diese Woche Eric Ginesté bei uns zu Gast, der auf Französisch uns ganz genau erklärt hat, welchen Wein zu welchem Käse man trinken sollte. Das sind immer sehr nette Veranstaltungen, wo es einfach darum geht, die Scheu zu verlieren, in einer anderen Sprache zu sprechen, sich einfach spielerisch darauf einzulassen. Und es wird immer auch sehr gut angenommen.
Ja, für alle, die noch nicht dabei waren, es ist wirklich eine ganz besondere Veranstaltung, die auch auf der Fläche stattfindet, bei uns im Lesecafé. Es gibt immer was Gutes zum Essen, zum Probieren, zum Verköstigen, weil Sprache geht ja auch durch den Magen oder so ähnlich.
Genau.
Und es ist eine herrliche Stimmung. Also haltet Ausschau nach dem nächsten Sprachapero und das lohnt sich total. Es ist eine ganz gemütliche Angelegenheit. Ja, und jedes Mal so bezaubernd, auch wenn wir im Dienst sind. Wir mögen diese Tage sehr, sehr gerne. Und Veronika, du hast ja eine besondere Beziehung zur französischen Sprache. Ist das richtig?
Ja, auch. Ich bin selber in einer binationalen Familie aufgewachsen. Meine Mutter ist Belgierin Und mein Vater war Österreicher. Wir sind hier in Österreich, in Innsbruck, aufgewachsen. Aber wir waren natürlich auch ganz oft in Belgien bei meiner Großmutter. Und dort wurden immer mehrere Sprachen gesprochen. Einerseits natürlich Flämisch. Flämisch ist die belgische Variante des Niederländischen. Und andererseits auch Französisch und natürlich auch Deutsch. Meistens ist es ja so, dass niederländischsprachige Menschen Deutsch sehr gut verstehen. Umgekehrt ist es nicht ganz so. Das hat was mit dieser Lautverschiebung zu tun. Da könnten jetzt Sprachwissenschaftlerinnen könnten uns das jetzt ganz genau erklären, warum das so ist. Und diese Vielfalt der Sprachen, das war eigentlich für uns Kinder, also mich und meine Schwestern, immer schon Normalität. Auch die Situation, dass man am Esstisch sitzt mit der Verwandtschaft und nicht alles versteht. Also meine Mutter und meine Tanten, die haben dann Niederländisch gesprochen am Tisch. Das haben wir so halb verstanden. Und immer wenn es dann um etwas gehen sollte, was wir Kinder nicht verstehen sollten, was nur für Erwachsene war, sind sie ganz plötzlich ins Französische gewechselt. Das konnten wir damals als Kinder noch nicht.
Aha.
Und immer wenn dann plötzlich Französisch gesprochen wurde, dann wussten wir, okay, jetzt geht's um irgendwas ganz, ganz Spannendes, ganz was Interessantes, was wir nicht wissen dürfen. Aber im Laufe der Zeit hat man dann doch das eine oder andere verstanden. Aber diese Situation mehrerer Sprachen, die Situation, einen Teil zu verstehen, einen Teil nicht zu verstehen, das ist mir von Kindheit aus schon sehr vertraut, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein sehr nützliches Wissen ist, auch für deine Arbeit, auch was die Arbeit an der Sprache und an den Sprachen betrifft. Die Pia und ich haben uns in der letzten Folge darüber ausgetauscht, wie das ist, eine Zweitsprache, wir haben es genannt, zu adoptieren und aus der sehr privilegierten Position heraus, das über den Bildungsweg freiwillig zu machen in dem Land, wo wir eigentlich unsere Erstsprache sprechen, wo unsere Erstsprache die Amtssprache ist und wo wir eigentlich eher suchen müssen, um unsere adoptierte Zweitsprache, also Englisch, um uns zu haben, so ein bisschen. Deswegen, was du gerade schilderst, ist ja dann eine ganz andere Situation. Nämlich, wir haben ja sehr viele Menschen, die in Österreich auch leben, die das nicht unbedingt freiwillig haben, dass sie in diese Zweitsprache Deutsch eintauchen.
Ja, also ich glaube, generell mehrsprachig aufzuwachsen oder im Laufe seines Lebens mit mehreren Sprachen zu leben, fördert auch das Sprachbewusstsein ganz stark. Und ich glaube, man sieht es auch, wenn man jetzt die aktuelle deutschsprachige Literatur nimmt, dann gibt es da ganz viele Autoren und Autorinnen, die Deutsch als Zweitsprache haben und aber hervorragend auf Deutsch schreiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel den heurigen Bachmann-Preisträger nimmt, Tian Siller, übrigens ganz große Leseempfehlung. Tian Siller ist in Bosnien aufgewachsen und dann mit der Familie auch als Folge des Bosnienkrieges nach Deutschland ausgewandert. In seinen Jugendjahren und schreibt jetzt auf Deutsch. Und im deutschen Sprachraum gibt es ja ganz viele Kulturschaffende, die Deutsch sich erst sekundär, also als Zweitsprache angeeignet haben und jetzt sehr produktiv mit dieser Sprache umgehen. Also Mehrsprachigkeit kann auch ein Kick sein, quasi in die Kreativität und in einen sehr bewussten, sehr reflektierten Umgang mit Sprache.
Und du hast gesagt, es stärkt das Sprachverständnis und ich finde, es stärkt auch die Empathie, weil Kommunikation verläuft ja auch nicht nur auf sprachlicher Ebene natürlich. Und gerade wenn man in die Situation kommt, wo man sich vielleicht sprachlich nicht versteht, lernt man umso besser andere Kommunikationsmodelle kennen.
Absolut, ja. Und ich würde auch nur dazu sagen, jede Sprache hat ja auch eine andere bringt eine andere Kultur der Kommunikation mit sich. Man drückt sich anders aus. Es sind nicht nur andere Wörter und eine andere Grammatik. Es ist eine andere Art des sprachlichen Verhaltens. Ja? Also zum Beispiel hat meine Mutter immer wieder erzählt, wie sie nach Österreich kam in den 60ern, nach Tirol, in ein damals noch sehr traditionell geprägtes Tirol. Sie war wirklich eine Exotin quasi als Ausländerin hier. War sie verwundert, wie wenig man eigentlich mit Kindern spricht. Also wie sie war einen viel sprachlicheren Ausdruck, ein viel stärkeres Sprechen miteinander, ein Einbetten in zärtliche Worte. Ja, also mir wurden als Kinder wirklich eingepackt in ganz viel sprachliche Liebkosung. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Tirol nicht zärtlich mit Kindern ist, aber es ist eine andere Art. Zum Beispiel im Flämischen gibt es diese sehr zärtlichen Verkleinerungsformen von Namen. Also da wird jeder Name wird irgendwie abgewandelt. Man ist nicht Veronika, man ist Veronikatsche oder Veronikske. Und so ist jeder wird so mit Zärtlichkeit benannt. Und das hat einen ganz anderen Stellenwert. Und für sie war dieser eher raue Ton bei uns, der ja auch, aber auch eine gewisse Ästhetik hat, das würde ich gar nicht absprechen, aber dieser eher raue Ton war für sie sehr befremdlich am Anfang. Ja. Und so bringt jede Sprache, bringt ihre Kultur mit, des Miteinanders. Und da gibt's dieses wunderschöne Zitat von Walter Benjamin, jede Sprache teilt sich selbst mit. Also jede Sprache ist nicht nur ein Medium, etwas zu transportieren, sondern jede Sprache hat auch ihre eigene Botschaft, ihren eigenen Inhalt. Ja. Und ich glaube, egal ob man in einer Sprache aufwächst, mehrsprachig aufwächst oder Sprache sich sekundär dann noch einmal aneignet, einfach sich darauf einzulassen, auf eine andere Sprache, birgt schon das Potenzial, dass man die eigene Weltsicht wie sie vergrößert, ja. Und deshalb ist es es wert, auf jeden Fall auch sich mit Sprachen auseinanderzusetzen.
Findest du, dass Sprache was mit Identität zu tun hat?
Unbedingt. Unbedingt. Also, es beginnt schon bei der Stimme. Man moduliert ja auch die Stimme anders, wenn man in einer anderen Sprache spricht. Sprache kommt ja auch, wenn wir es mal ganz basal sehen, aus dem Körper, ja, über unseren Stimmapparat. Sprache hat ganz viel damit zu tun, wer wir sind, als wer wir auch gesehen werden wollen und was uns ausmacht. Und sehr viele Menschen, die migriert sind und jetzt in einem anderen Ort, in einer anderen Sprache leben, beschreiben dann auch so diesen Zeitpunkt, wenn sie beginnen, nach vielen Jahren in einer anderen Sprache, in einer neu erworbenen Sprache zu träumen. Mhm. Ja. Das ist dann auch oft so ein zeigt dann so das tiefere Eintauchen in eine Sprache. Und ein sehr schönes Beispiel, auch literarisch, wenn man sich das anschauen will, was Sprache mit Identität zu tun hat, zum Beispiel Elias Canetti, der ja, also ganz wichtiger, großer Autor des 20. Jahrhunderts, der auf Deutsch geschrieben hat, der mit 4 Sprachen aufgewachsen ist. Er ist ja in Ostschuk geboren, das ist im heutigen Bulgarien, in einer jüdischen Familie, einer sephardisch-jüdischen Familie. Das heißt, die haben zu Hause Ladino gesprochen, die Sprache der sephardischen Juden und Jüdinnen, waren dann aber auch von Bulgarisch umgeben, natürlich in der Umgebung, auch von Türkisch, weil es noch durch das Osmanische Reich so geprägt war. Das war ja auch, die Region war Teil des Osmanischen Reiches auch lange Zeit. Und seine Eltern haben aber miteinander, nur als Paar, Deutsch gesprochen, ganz exklusiv. Die Kinder sollten es nicht verstehen. Und er hat dann erst, wie sein Vater verstorben ist, von seiner Mutter Deutsch gelernt und dann auf Deutsch geschrieben. Und er hat dann aber später noch gesagt, dass zum Beispiel die sein bulgarisches Kindermädchen hat ihm auf Bulgarisch Märchen erzählt. Und er hat dann später im Leben gesagt, er könnte jetzt keinen Satz mehr auf Bulgarisch sagen. Er würde die Sprache nicht mehr so herbringen. Aber dieser Klang der bulgarischen Märchen, die ihm sein Kindermädchen erzählt hat, dieser Klang, den hört er immer noch und der beeinflusst auch sein literarisches Werk auf Deutsch. Mhm. Ja, also so lassen sich Sprachen auch nicht wirklich so trennen. Jede Sprache, die in unser Leben tritt, beeinflusst auch unser Sprachgefühl, unser Gefühl für Rhythmus, für Klangfarbe, für Sprachmelodie. Und ja, in der Literatur kann man das sehr gut nachvollziehen, aber es ist auch für uns alle, auch für die, die nicht schreiben, etwas, was sehr wichtig ist in unserem Leben und dem wir auch mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Mhm. Und vor allen Dingen auch die positive Aufmerksamkeit, die das eigentlich verdient. Im Vorgespräch oder im Vorfeld unserer Aufnahme haben wir uns ja über ein paar Themen schon ausgetauscht. Und da hast du auch gesagt, dass es kulturhistorisch eigentlich die Normalität war, mehrsprachig zu sein. Du hast jetzt schon mehrere eben auch Beispiele genannt, also von wie viele Menschen, in dem Fall Literaten, du selber eben auch mehrsprachig, also ganz selbstverständlich mehrsprachig aufgewachsen sind. Kannst du uns da aus diesem kulturhistorischen Aspekt noch was sagen? Weil heute hat man ja das Gefühl, manchmal im öffentlichen Diskurs, als wäre die Mehrsprachigkeit was Neues und eventuell sogar was Schlechtes, was wir, und ich glaube, dass du mir da zustimmen wirst, ja überhaupt nicht so sehen, oder? Mhm. Und vielleicht kannst du da...
ja, also wenn man sich die Geschichte Europas jetzt genauer anschaut, das Denken, dass ein Staat eine Sprache hat, das ist ja eigentlich erst mit der Entstehung der modernen Nationalstaaten, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert entstanden. Wenn wir jetzt zum Beispiel Frankreich als Beispiel nehmen, in Frankreich gab es viele Sprachen, viele regionale Sprachen, Okzitanisch, Bretonisch, an der Grenze, im Grenzraum zu den Niederlanden, Flämisch, im Grenzraum zu Spanien, Katalanisch. Also da gab es viele Sprachen und es war auch einfach dann irgendwann der politische Wille, eine nationale, einheitliche Sprache zu haben. Und diese kleinen Sprachen, die regionalen Sprachen, die Minderheitensprachen, wurden ja auch in einem im weitesten Sinn gewalttätigen Prozess eigentlich, ja, es wurde ihnen einfach kein Platz mehr geboten. Ja, und teilweise wurden solche Sprachen dann auch verboten, ja, in dieser Entstehung der modernen Nationalstaaten. Und es gab einfach viele Regionen, die über die Geschichte hinweg immer zweisprachig waren. Wenn man zum Beispiel das Elsass nimmt, wo ja Deutsch und Französisch immer präsent waren. Aber auch wenn man Osteuropa nimmt, wo viele Regionen mehrere Sprachen hatten und es natürlich auch immer politische Fragen waren und auch das Ergebnis von kriegerischen Auseinandersetzungen war, welche Sprache sich wo durchsetzt. Auch in Österreich haben wir ja Minderheitensprachen wie Kroatisch und Slowenisch. Und denke mir, moderne Demokratien heute zeichnen, kann man ja immer auch danach beurteilen, wie gehen sie mit ihren Minderheitensprachen um. Mhm. Das ist ja auch so ein Gradmesser für den Umgang mit Vielfalt. Mhm. Wie viel Verschiedenheit darf denn sein? Mhm. Darf denn auch normal sein? Und gerade in Europa waren ja auch immer viele Leute insofern zweisprachig, zum Beispiel Latein war lange Zeit die Sprache nicht nur der Religion, sondern auch der Wissenschaft. Bis ins 18. Jahrhundert wurde an den Universitäten Latein als Sprache einfach auch gesprochen, später dann Französisch als Sprache des Adels oder der Diplomatie, dann natürlich auch die Juden und Jüdinnen, die ja meistens auch eine zweite Sprache, sei es Jiddisch, sei es Ladino, mitgebracht haben und gepflegt haben. Also viel, viel mehr Menschen waren mehrsprachig, als wir das heute so glauben, dass früher alles so einheitlich gewesen wäre.
Und unseren ZuhörerInnen ist vielleicht auch bereits aufgefallen, dass wir im Podcast vor allen Dingen die Begriffe Erst- und Zweitsprache nutzen. Man nennt es ja aber doch noch auch anders, gerade im Alltag. Wie stehst denn du zu den Begriffen Fremdsprache und Muttersprache? Beziehungsweise warum entscheiden wir uns im Bibliothekskontext dafür, diese anderen Begriffe zu verwenden?
Ja, Fremdsprache ist natürlich mit diesem Wort fremd ja irgendwie behaftet mit so einer Bewertung, mit die wir nicht so gerne verwenden. Deshalb sprechen wir eher von Zweitsprache. Das Wort Muttersprache, ich finde, da gibt es viele verschiedene Ebenen. Einerseits hat es natürlich auch was Schönes. Die allermeisten von uns lernen ihre erste Sprache doch in der Kommunikation auch mit ihrer Mutter oder mit jener Person, die diese Mutterrolle, ob das dann eine Frau oder ein Mann ist, diese Mutterrolle auch einnimmt. Also diese, es zeigt auch, dass Sprache ja eingebettet ist in eine soziale Beziehung. Ja, in dem Fall die erste, wichtigste kindliche Beziehung. Aber natürlich ist das Wort Muttersprache auch irgendwo ideologisch aufgeladen. Ja, genauso wie das Wort Heimat ideologisch aufgeladen ist. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche Wörter aus unserem Wortschatz komplett verbannen müssen. Es geht darum, wie bewusst wir sie verwenden.
Es geht um achtsames Verwenden der Wörter. Genau. Also wir schließen die jetzt nicht unbedingt aus unserem Sprachgebrauch aus. Uns geht es darum, achtsam mit all unseren Mitmenschen umzugehen. Und ich stimme dir da in allem zu, also vielleicht im Begriff Muttersprache, weil für mich ist die, aber da hast du ja auch schon was dazu gesagt, dass Mutter als Wort ideologisch aufgeladen ist, unabhängig von Sprache. Aber ich glaube, das wäre noch einmal ein eigener Podcast.
Da könnten wir sehr viel drüber reden. Also das Thema Mutter ist natürlich generell emotional, ideologisch, gesellschaftlich, auch natürlich was Gender betrifft, unglaublich mit Bedeutungen aufgeladen. Aber das zeigt ja auch wieder das Interessante an Sprache. Kein Wort steht für sich alleine, sondern bringt immer ganz viel Kontext mit sich.
Du hast vorhin von einem, wie ich finde, also plädiert für einen wertschätzenden Umgang mit verschiedenen Sprachen, seien es die, ich nenne es jetzt mal grob Amtssprachen oder die Hauptsprachen in einem Land oder die Minderheitensprachen. Und das ist auch etwas, das du in der Programmgestaltung darzustellen versuchst. Und das Erste, woran ich da denke, ist das Bilderbuchkino. Mhm. Das hat nämlich eine Besonderheit. Welche ist das denn?
Ja, wir haben immer wieder also für Kinder im Vorschulalter mit ihren begleitenden Erwachsenen Veranstaltungen, die nennen sich dann Vorlesezeit oder Familienmatinee, häufig mit einem Bilderbuchkino. Und die machen wir nicht immer, aber doch in regelmäßigen Abständen in mehreren Sprachen, zweisprachig, um auch die Situation zu schaffen, dass auf der Bühne eine zweite Sprache gesprochen wird. Und das schafft noch einmal eine andere Ebene. Also zu sehen, auch für Menschen, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, meine Sprache wird hier nicht nur akzeptiert irgendwie oder respektiert, sie wird auch auf die Bühne geholt. Ja. Das schafft noch einmal ein zusätzliches Stück Wertschätzung für eine Sprache. Gleichzeitig gestalten wir das dann immer so, dass es in jeder, auch für diejenigen, die diese Sprache dann nicht sprechen, auf Deutsch gut alles nachvollziehbar ist. Und auch wenn man jetzt die andere Sprache nicht beherrscht, man alles versteht. Man ist dann aber in der Situation, dass man nicht jeden einzelnen Satz, der auf der Bühne gesprochen wird, versteht. Und diese Situation des Nichtverstehens einzelner Teile ist auch ganz wichtig im Punkto im Hinblick auf das Sprachbewusstsein. Ja, wenn ich selber mal mich in dieser Situation ausgesetzt habe, ich verstehe irgendwas nicht, wie man es ja auch oft auf Reisen hat. Man ist umgeben vielleicht von Leuten und man versteht einfach kein Wort. Das ist ja auch eine Situation der Unsicherheit. Das ist ja, aber sich dem auszusetzen, finde ich ganz wichtig. Also weil es dann wieder eben, wie du vorhin auch erwähnt hast, die Empathie stärkt, wie es anderen ergeht, wenn sie hier sind und vieles nicht verstehen. Und wir wollen damit auch, also das, was so unser Credo ist in unserem Zielgruppenarbeitsteam, ist, wir wollen ein sprachenfreundliches Umfeld schaffen. Zu zeigen, ihr zu uns in die Bibliothek kommt, ihr seid mit all euren Sprachen hier willkommen.
Und dazu haben wir neben den Lesezeiten für die Kinder auch andere Angebote, zum Beispiel die Lesezeit in einfachem Deutsch, die von einer lieben Kollegin organisiert wird. Das ist ohne Anmeldung für jeden, der seine Deutschkenntnisse verbessern will. Mhm. Man kann einfach vorbeikommen ab dem Niveau A2 bis zu, also A2, B1 grob, aber wenn man sich nicht sicher ist, einfach vorbeischauen und das Ganze auf sich wirken lassen. Wir haben natürlich dann noch Medien zu Deutsch als Zweitsprache im Haus, und zwar von der Vorschule weg, wirklich über alle Altersgruppen hinweg bis zu den Erwachsenen hin. Auch da kann man einfach vorbeikommen und sich von uns helfen lassen oder beraten lassen oder einfach nur was ausleihen. Und natürlich stehen auch alle anderen Angebote in der Stadtbibliothek zur Verfügung. Und wir haben, wenn man dann einmal vielleicht in einer Erstsprache lesen will, durchaus auch Erstsprachebücher da auf verschiedenen Sprachen, sei es, wir haben jetzt gesprochen über Französisch, Französisch, Spanisch, Englisch sowieso, haben wir ja letzte Woche schon geklärt, aber auch Arabisch, Türkisch und Russisch.
Genau. Ja, was ich noch auch noch betonen möchte, ist, dass in unserem Team, wir machen ja sehr viel Beratung auch für die Leute, die zu uns in die Bibliothek kommen. Und wir bemühen uns, wir können natürlich nicht alle Sprachen abdecken, aber wir haben doch einige Kolleginnen und Kollegen im Team, die in verschiedenen Sprachen beraten können. Auf Englisch natürlich, auf Französisch, auf Spanisch. Wir haben einen Kollegen, der Arabisch spricht. Also wir bemühen uns auch da. Italienisch haben wir auch eine Kollegin natürlich, die Italienisch als Erstsprache hat. Also wir bemühen uns auf vielen Ebenen den Leuten da entgegenzukommen und auch zu zeigen, dass wir da offen sind. Und auch wenn jemand kommt, wo wir die Sprache, also wo wir jetzt niemanden im Team haben, der das sprachlich abdecken kann. Ja, wir haben immer noch Wege gefunden, auch Leute zu unterstützen, dass sie das finden, was sie bei uns suchen und bei uns brauchen, auch wenn es sprachliche Barrieren gibt, dass man da versucht, entgegenzukommen.
Und mit diesem schönen Schlusswort, Veronika, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für deine Expertise und für dieses sehr angenehme und informative Gespräch.
Ja, danke schön.
Dann verabschieden wir uns heute vom Vorwort. Ihr schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Es geht spannend weiter im Oktober. Schreibt uns, teilt uns doch mal eure Erstsprache mit, sollte die nicht Deutsch sein. Ihr könnt das machen auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder auch gerne auf Instagram oder auf Facebook. Bis dahin alles Gute.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck. und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.